Herzlich willkommen beim Hoofmint Podcast. Wir sind Jessi
und Steffi, die Gründerin von Hoofmint.
Wir sprechen in unserem Podcast über Nachhaltigkeit und alles, was uns in der Pferdewelt bewegt.
Also ganz viel Spaß bei der Folge. Wir freuen uns, dass ihr Teil unserer nachhaltigen Bewegung im Reitsport seid.
Hallo ihr Lieben, wir sind hier heute in einer neuen Folge und haben wieder einen Gast, und zwar ist das die liebe Alisa. Und wir reden heute über die Pferdezucht. Und genau, Alisa, magst du dich erstmal vorstellen, wer bist du überhaupt und was machst du?
Ja, hallo liebe Steffi, erstmal vielen lieben Dank, dass ich heute in eurem Podcast zu Gast sein darf. Ich heiße Alisa, bin 27 Jahre alt und Volljuristin und lebe auf dem Pferdehof, jetzt gerade mit Blick auf die Junghengste, im Sommer dann mit Blick auf den Fohlenkindergarten. Und ich habe vor etwa 10 Jahren mein Herz an die Pferdezucht verloren. Bin hier auf dem Hof von sehr, sehr guten Freunden und durfte jetzt in den letzten Jahren schon ganz, ganz viele Einblicke in die Pferdezucht gewinnen, sei es mit den Fohlengeburten, den Körungen, den Auktionen und so weiter und so fort, und kann mir ein Leben ohne eigentlich nicht mehr vorstellen.
Richtig cool. Ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen zuchtbegeistert, auch schon seit ich ja so in meiner Jugend war. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber es gab früher diese Pferdemarktzeitschrift und die habe ich früher studiert. Ich habe mir da immer die Anzeigen ausgeschnitten und immer geguckt, was das für tolle Pferde sind, und so ein bisschen rumgeträumt. Und ab da habe ich mich einfach so ein bisschen angefangen, für die Abstammung und alles zu informieren und zu interessieren.
Da bist du ja bestimmt fit, was alte Abstammungen angeht, wenn du da immer die Zeitschriften durchgeschaut hast.
Ja, also ein bisschen, würde ich sagen. Ich bin dann irgendwann in der Trakehner-Welt gelandet, einfach auch durch eine ganz eng befreundete Familie, die Trakehner gezüchtet hat. Also bin ich da auch ein bisschen drin, aber ich glaube auf jeden Fall nicht so wie du.
Ja, wenn dann das Fieber einmal gepackt hat, dann lässt es eigentlich mehr los.
Ja, voll. Wie bist du denn überhaupt zur Zucht gekommen und warum brennst du so dafür?
Also 2014 fing es eigentlich damals an mit meinem kleinen Goldfisch, Bellamia. Die ist oder war damals ein Jungpferd und kam von der Wiese rein im Herbst fürs Aufstallen, auf den Stall für den Winter. Und da habe ich so das erste Mal eigentlich bewusst die Jungpferde wahrgenommen, weil sie mich eben so in ihren Bann gezogen hat, und habe dann auch angefangen, eben mich dafür zu interessieren, mich so ein bisschen verliebt in sie, wollte sie dann auch gern oder durfte sie anreiten, sagen wir es mal so, ich wollte sie gern anreiten und durfte es dann auch machen, und habe dann 2015 sowieso Abi gemacht und hatte danach ja sehr viel Freizeit vor dem Studium noch, und dann bin ich da so voll eingetaucht, durfte dann verschiedene Pferde anreiten, bin mit zu den Fohlenschauen gefahren, Auktionen und so weiter. Also es hat mich irgendwie voll in den Bann gezogen, und so richtig kam ich da bislang noch nicht wieder von weg.
Voll schön. Ja, es ist wirklich, also ich finde gerade so diese Fohlengeburten ist immer ja so besonders.
Ja, es wird auch nie weniger besonders. Also ja. Ich habe jetzt schon auch echt zahlreiche Geburten miterleben dürfen, aber es ist jedes Mal wieder so, dass wir da alle mit so einem kleinen aufgeregten Gefühl stehen und eben hoffen, dass alles gut geht. Und es geht halt auch leider nicht immer alles gut. Man denkt immer so, rosarote Welt, Instagram ist immer ganz süß, wenn die Fohlen dann gepurzelt sind. Aber dadurch, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, ja, begleitet einen doch so ein bisschen das aufregende Gefühl, und man ist immer heillos erleichtert, wenn dann eben das Fohlen da ist, die Stute steht, alle keine Kreislaufprobleme haben oder sonstiges und es dann anfängt zu trinken, und dann können wir schon mal so ein bisschen durchatmen.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, ich komme auf die Geburt später nochmal zurück.
Mach das mal.
Ich versuche ein bisschen zeitlich strukturiert da so durchzugehen. Das fängt ja theoretisch erstmal an, dass man einen passenden Hengst für die Stute aussucht, würde ich jetzt sagen. Genau. Magst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie man das macht, beziehungsweise auf was man da achten kann und vielleicht auch sollte?
Ja, also erstmal braucht man eine Zuchtstute, die gesundheitlich gut aufgestellt ist, die im besten Falle auch schon eine gute Abstammung, eben gute Bewegung, eine gute Rätigkeit mitbringt. Also die Grundvoraussetzungen sollten schon mal stimmen. Manchmal hört man, dass man eben mit dem Hengst ja immer noch alles retten kann. Das ist aber natürlich nicht der Fall. Also auch die Stute sollte eine gute Substanz mitbringen, insbesondere auch gerade vom Exterieur gut gestellt sein und so weiter. Und wenn man das hat und damit auch fein ist, also wenn man sagt, okay, das ist eine Stute, die kann man guten Gewissens in die Zucht bringen, dann fängt man an mit der Hengstauswahl. Da kann man natürlich erstmal schauen, was hat die Stuten denn noch für Schwächen? Also was kann noch verbessert werden? Was möchte man auch verbessert werden? Wo liegt auch der Fokus? Manche haben ihren Schwerpunkt in den Bewegungen, die sagen, okay, ich möchte auf jeden Fall spektakulär züchten für den großen Sport. Andere sagen, okay, das ist mir gar nicht so wichtig. Ich möchte was für den Endverbraucher züchten, also was Rittiges, Kopfklares, auch gerade so, wo der Fokus auf dem Interieur liegt, dass man eben die Pferde auch bedienen kann, in Anführungsstrichen. Und wenn man sich da eben Gedanken drüber gemacht hat, wo die Reise hingehen soll, dann fängt man an, schaut bei den Deckstationen, kann sich auch eben die Hengststauden anschauen, auch die Kataloge durchgehen und guckt dann erstmal, wo dort vielleicht ein Hengst ist, der diese, also gerade wo die Stute eben ihre Schwächen hat, die Stärken aufweist, um das eben auszugleichen. Man kann auch immer sehr gut bei den Deckstationen einfach mal nachfragen, die Stute beschreiben. Man kann auch Videos hinsenden, dann bekommt man da eine ganz tolle Beratung. Bei uns ist es jetzt so, dass Marius einfach schon wahnsinnig viel Erfahrung hat und er deswegen auch derjenige ist, der eben da die Hengstauswahl trifft. Das ist wie ein Buch. Er kennt einfach gefühlt jeden Hengst, ist da ganz, ganz, ganz intensiv dabei und kann auch zu jedem Hengst immer eine Geschichte erzählen und genau sagen, okay, die und die Stärken bringt er mit, das und das vererbt er. Auch Stempelhengste, die eine besondere Eigenschaft immer wieder an ihre Fohlen weitergeben. Und davon profitiere ich natürlich enorm. Ich versuche das immer alles aufzusaugen, was er so sagt. Gerade auch, wenn wir irgendwie zu einer Auktion fahren im Auto, dann unterhalten wir uns eben über Abstammung und das versuche ich dann alles aufzunehmen.
Mega spannend. Im Moment wird ja das Thema Inzucht in der Pferdezucht ein bisschen diskutiert. Wie ist das überhaupt entstanden und was hat das für Folgen?
Von der Inzucht spricht man, wenn man in dem Pedigree einen bestimmten Hengst mehrfach vertreten hat. Und je enger die Verbindungen sind, desto größer ist der Inzuchtanteil. Der Hintergrund davon ist zum einen, dass es immer weniger Vielfalt gibt in der Pferdezucht. Das heißt, wir haben immer weniger Linien, gerade auch bei den Holsteinern. Die C-Hengste sind, glaube ich, eben bekannt. Also irgendwo ist immer ein Cornet Obolensky oder sonst irgendwas mit drin. Mhm. Und das führt eben dazu, dass man manchmal als Züchter gar nicht mehr die Möglichkeit hat, so vielfältig eben die Stute mit dem Hengst anzupaaren. Also gerade in den hinteren Generationen ist eigentlich immer ein Diniro, ein Weltmeier, ein Brentano und so weiter. Und da muss man eben dann natürlich darauf achten, dass es nicht zu eng wird. Es gibt auch Züchter, die das tatsächlich bewusst einsetzen, weil sie sagen, dass Doppelanpaarungen ein besonders rittiges Pferd zum Beispiel hervorbringen können. Also wenn man gerade das Erblut eben doppelt anpaart, dann könnte das besonders rittig sein, das Fohlen. Davon würde ich jetzt Abstand nehmen, aber gut, das ist halt eben die Problematik der Inzucht. Und der Nachteil ist eben natürlich, wie auch bei den Menschen, da sagt man ja auch, dass man jetzt nicht unbedingt innerhalb der Familie da ein Kind zeugen sollte. Der Nachteil ist natürlich der gesundheitliche Faktor. Also es kann eben dann zu Schwächen kommen im Exterieur, es kann zu Grunderkrankungen kommen und so weiter und so fort. Die Natur ist ja nicht darauf ausgelegt, dass eben innerhalb der Familie jetzt gerade ein Kind gezeugt wird.
Ja. Kann man das von außen irgendwie erkennen an den Pferden? Also gibt es da bestimmte Merkmale, auf die man irgendwie achten kann? Ich habe zum Beispiel letztens gehört, dass es Pferde gibt, die zwei verschieden große Augen haben. Hast du von sowas schon mal gehört?
Tatsächlich nicht, nee. Also das wäre mir jetzt neu.
Okay.
Wüsste ich jetzt auch nicht, warum das so sein sollte. Also wenn es jetzt irgendeine mit einer Behinderung auf die Welt kommt, klar, dann könnte man das vielleicht auf die Inzucht zurückführen. Ja. Aber warum es jetzt so bestimmte, besondere Merkmale bei allen Inzuchtprodukten sozusagen geben sollte, das stelle ich mir schwierig vor.
Okay. Wenn man dann eine gute Anpaarung gefunden hat, gibt es ja die Möglichkeit einer Besamung durch den Tierarzt oder den Natursprung, richtig? Oder gibt es da noch mehr?
Ja, es gibt sogar mehr Möglichkeiten mittlerweile. Die Technologie geht ja weiter voran. Also wir haben zum einen den Natursprung. Der wird heutzutage aber eigentlich nicht mehr so gerne genutzt, weil das ein sehr großes Verletzungsrisiko für die Stute und für den Hengst mit sich bringt. Und es natürlich auch so ist, aus Deckstationssicht wollen die natürlich auch irgendwo ihren Profit machen. Das ist leider auch halt eben Geschäft, ne? Also wir sprechen hier über die Zucht. Für mich ist das super herzlich und liebevoll alles, aber es ist irgendwo auch ein Geschäft. Es ist ein Marktbestandteil. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, dass der Hengst eben die Stute bedeckt, dann ist die Portion weg.
Ja.
Und wenn es aber eben abgesamt wird, dann kann man eben den Samen noch aufteilen. Es ist nämlich so, dass man in der Regel für eine Stute eben nicht eine ganze Portion benötigt. Das heißt, wir können aufteilen und an verschiedene Stuten verschicken.
Mhm.
Also es hat auch einen wirtschaftlichen Vorteil, eben keinen Natursprung anzubieten. Dann haben wir den Frischsamen. Das ist so, dass bei den Deckstationen eben morgens früh abgesamt wird. Und das dann in der Regel innerhalb von 24 Stunden, meine ich, per Express dann eben an den Züchter versendet wird und wir dann vor Ort zu Hause besamen. Mhm. Also wir haben jetzt einen Besamungsstand hier und bei dem Frischsamen ist das so, da muss das nicht punktuell beim Eisprung besamt werden, also die Stute.
Okay.
Und zwar haben wir dann eine größere Zeitspanne, wo es eben dann noch zur Trächtigkeit kommen kann. Es gibt noch Tiefgefriersperma, das ist sozusagen der Samen, der eben auf eine besondere Art und Weise eben eingefroren wird. Der muss innerhalb von 4 Stunden, meine ich, roundabout, um die Ovulation eingegeben werden. Das macht man dann in der Regel in der Tierklinik, um einfach auch diesen genauen Zeitpunkt besser bestimmen zu können als zu Hause. Also da fahren wir die Stute dann hin, auch weil eben dieser Tiefgefriersperma in so einem, wie soll ich das beschreiben, das ist ein besonderer Kasten, eben wo das bei einer bestimmten Temperatur gelagert wird. Und dann gibt es mittlerweile noch den Embryotransfer. Das ist erstmal auch eine normale Besamung, nur eben, dass der Embryo der Stute dann entnommen wird und in eine andere Stute eingesetzt wird. Oder das ICSI-Verfahren. Das ist tatsächlich eine Besamung im Reagenzglas, kann man so sagen. Also man entnimmt der Stute eben die Follikel und nimmt den Hengstsamen und züchtet das Fohlen sozusagen in dem Reagenzglas. Ja. Und wenn es dann eine bestimmte Größe hat, wird es wie beim Embryotransfer einer Laichstute eingesetzt.
Okay, mega spannend, dass es sowas alles auch schon gibt.
Ja.
Im besten Fall wird die Stunde dann ja trächtig. Wie läuft so eine Trächtigkeit ab? Also ist es auch wie bei Menschen, dass die ersten 3 Monate so ein bisschen kritisch sind? Oder wie sagt man das bei Pferden?
Ja, durchaus. Also wir schauen meistens erstmal, angenommen, es sind jetzt 2 Follikel, die besamungswürdig sind bei der Besamung, dann schaut man immer schon mal nach dem 14. Tag, weil man an diesem Tag gut eine Zwillingsträchtigkeit bestimmen kann und eben auch ausschließen kann oder dann in dem Fall reagieren kann, wenn es eine Zwillingsträchtigkeit ist. Wir wissen ja, dass eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass das Fohlen dann oder beide Fohlen nicht gesund zur Welt kommen.
Mhm.
Deswegen versucht man das eben zu vermeiden und im Notfall eben dann auch ein Embryo versucht eben zu entfernen. Ansonsten wird so ungefähr um den 18. Tag rum geschaut und dann wieder, das machen immer Züchter unterschiedlich, am 30. Tag nochmal. Und wenn man den 30. Tag passiert hat, dann kann man eigentlich schon mal sagen, okay, die allerschwierigste Phase ist erstmal geschafft, sie ist trächtig, mhm. aber nichtsdestotrotz bewahrt einen das nicht vor weiteren Resorptionen. Man sollte schon immer die ersten 3 Monate ja doch auch aufpassen. Nichtsdestotrotz ist es eine Stute, die kann auch eben weiter geritten werden zum Beispiel, kann weiter geführt werden und so weiter. Also ich schaue auch immer, dass sie in Bewegung bleiben, ein bisschen sportlich aktiv bleiben. Das unterstützt sie dann auch bei der Geburt. Auch wir Frauen machen ja dann noch weiterhin Sport oder fühlen uns gut. Also man braucht sie nicht in die Ecke stellen. Sie dürfen genauso viel Zuneigung bekommen wie vorher auch und auch Bewegung. Man muss nur eben aufpassen, dass man vielleicht Dinge vermeidet wie zum Turnier fahren. Da sind eben viele andere Keime, viele andere Pferde ein großer Stressfaktor. Aber auch Physiotherapie sollte man vermeiden in der Zeit, weil eben durch bestimmte Bewegungen da eben eine Resorption ausgelöst werden kann.
Mhm.
Ja, auch das Umherfahren in einen anderen Stall, all solche Dinge, wo auch eben gerade der Kontakt mit anderen Bakterien und Keimen besteht, das sollte eben vermieden werden.
Ja, okay. Am Ende der Trächtigkeit, wie merkt man, dass es bald losgeht? Gibt es da bestimmte Merkmale?
Ja, also als allererstes wächst in der Regel das Gesäuge an. Es füllt sich mit Milch. Ganz eventuell kann es mal vorkommen, dass eine Stute auch einen Fohlen bekommt, ohne dass sich das Gesäuge vorher mit Milch füllt. Das ist aber meistens bei Maidenstuten der Fall, also die zum ersten Mal fohlen.
Mhm.
Kommt aber ganz selten vor. Also hatten wir jetzt in den letzten Jahren auch nicht mehr. In der Regel füllt sich erstmal das Gesäuge. Man sieht auch, dass der Bauch sich absenkt. Das heißt, das Fohlen bringt sich in die richtige Position, hoffentlich, um dann eben auch ja eben auf die Welt gebracht werden zu können. Ansonsten fangen die Stuten an, Senkwehen zu bekommen. Das sieht man daran, dass sie sich unwohl fühlen, sehr unruhig sind, zeitweise sich den Hintern schubbern. All solche Dinge können sich eben einstellen. Und vor der Geburt ist es dann so, dass sich in einer bilderbuchhaften Geburt 3 bis 5 Tage vorher eben Harztropfen bilden.
Mhm.
Und wenn die Milch dann kommt, also wenn wirklich richtige Milchtropfen dran sind, dann sagt man so gut, innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden ist dann das Fohlen eigentlich auch da.
Okay.
Und vor der Geburt, also ganz akut, ist es dann so, dass die Stute unruhig wird. Sie fängt an, sich in der Box eben zu bewegen, zu laufen, zum Bauch zu schauen, dagegen zu treten, sich mehrfach hinzulegen, aufzustehen, zu äppeln und so weiter. Dann weiß man, okay, jetzt geht gerade die akute Phase los. Die Stute legt sich dann irgendwann hin. Meistens steht sie nochmal auf und lagert sich nochmal um, je nachdem, wie wohl sie sich auch in ihrer Position fühlt. Und der reine Austrittsprozess, also die richtigen Presswehen, die dauern dann meistens nur so 10 Minuten an, dann ist das Fohlen tatsächlich auch schon da.
Geht echt wahnsinnig schnell, ne? Richtig krass.
Ja, also da beneide ich sie auch mal so ein bisschen,
ja,
drin, weil bei Menschen dauert das ja alles ein bisschen länger.
Ja.
Aber gut.
Richtig cool. Fohlen kommen ja mit den Beinen zuerst auf die Welt, richtig?
Genau, mit den Vorderbeinen.
Also im besten Fall.
Genau, mit den Vorderbeinen und dann kommt eben der Kopf. Man sollte auch immer schon mal darauf achten, dass man dann auch direkt die Eihaut entfernt. Häufig platzt die nämlich nicht auf und dann können die Fohlen sehr, sehr schnell ersticken, insbesondere wenn dann auch die Nabelschnur schon abgegangen ist.
Mhm.
Ja, es ist auch manchmal so, dass es nur kleine Handgriffe sind, die man tun muss sozusagen, um die Geburt dann auch reibungslos vonstatten gehen zu lassen. Wir hatten schon mal, dass so das Vordergelenk so ein ganz bisschen einfach nur verhakt war und das ist ein Griff, wo man dann wirklich auch viel mithelfen kann und andernfalls hätte die Stute das Fohlen dann vielleicht gar nicht auf die Welt bringen können.
Ja.
Deswegen sind wir auch immer dabei. Es gibt ja auch viele, die sagen, oh nee, lieber in Ruhe machen lassen, ganz natürlich. Aber dafür hatten wir schon zu viele Komplikationen, als dass wir da eben beruhigt irgendwie am Küchentisch sitzen können und sagen können, okay, wir warten jetzt erstmal. Also wir sind wirklich immer dabei und wir unterstützen die Stute auch. Natürlich nur mit Erfahrung, also das sollte jetzt nicht jeder machen.
Ja. Gibt es eine Geburt, die dir ganz besonders im Kopf geblieben ist? Und welche war das? Und wenn ja, warum?
Oh, also eigentlich bleiben mir alle Geburten im Kopf. Es ist jedes Mal ein wahnsinnig schönes Erlebnis, aufregendes Erlebnis und auch beängstigendes Erlebnis zugleich. Also ich habe da sehr großen Respekt vor, freue mich natürlich, aber habe auch sehr großen Respekt immer davor. Ich glaube, die erste besondere Geburt für mich war das erste Fohlen von Bella Mia, also von meinem kleinen Goldfisch. Das war der kleine Valido und ich habe zuvor zwar schon Geburten miterlebt, aber das war so die erste Geburt von eben meinem allerwichtigsten Herzenspferd, was ich habe. Und dann blickt man da nochmal ganz anders drauf. Also bei den anderen Stuten habe ich schon so eine gewisse Professionalität, in Anführungsstrichen, die ich jetzt mittlerweile an den Tag lege. Ich habe zwar weiterhin Respekt, aber man kann irgendwie professionell agieren. Bei Bella Mia setzt das aber irgendwie aus. Also sobald es da irgendwie um sie geht, da werde ich verrückt. Und das war dann auch eben dieses besondere Erlebnis, das erste Mal. Meine kleine Maus mit einem Fohlen als Mama, es war ganz besonders.
Das glaube ich dir. Du hast jetzt schon öfter angedeutet, dass es auch leider oft Komplikationen gibt. Kann man irgendwie sagen, wie oft es die gibt und ja, wie genau man da agieren sollte und kann?
Also eine genaue Zahl kann ich jetzt nicht nennen. Ich weiß auch nicht, ob es da Statistiken zu gibt. Es ist schon so, dass je mehr Stuten man im Bestand hat, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Geburt etwas nicht so läuft wie geplant. Vor einigen Jahren haben wir noch mit 1, 2, 3 Stuten gezüchtet. Das war natürlich eine ganz andere Grundlage als jetzt. Grundsätzlich ist es so, dass es kleinere Komplikationen gibt und größere. Also es kann zum Beispiel sein, dass, wie gesagt, eben das Fohlen erstickt, weil die Eihaut nicht aufgegangen ist oder der Nabel blöd abgegangen ist und das Fohlen eben verbluten würde, wenn man das Ganze nicht abbindet. Das sind so diese kleineren Sachen, dass das Fohlen vielleicht auch nicht versteht, wie es trinken soll, ne? Und in der freien Natur dann sozusagen liegen bleiben würde irgendwann, wenn es dann weitergeht, wenn der Wolf kommt. Und dann gibt es natürlich auch größere Komplikationen, dass das Fohlen falsch liegt. Das ist eigentlich das Worst-Case-Szenario. Gerade wenn das Fohlen groß ist, ist eigentlich die Chance sehr gering, dass man das Fohlen irgendwie noch gedreht bekommt im Bauch. Und es endet dann meistens dahingehend, dass man versucht, eben das Fohlen irgendwie, also ich versuche es jetzt nicht näher zu beschreiben, das Fohlen irgendwie rauszubekommen, um die Stute noch zu retten. Das ist dann immer so der Werdegang mit dem Tierarzt dabei natürlich. Also der Tierarzt ist grundsätzlich bei uns nicht dabei. Die Geburten betreuen wir selbst, aber sobald es eben dann zu größeren Komplikationen kommt, kommt dann auch der Tierarzt. Andernfalls ruft man ihn eigentlich erst so den Tag später, dass er dann bei dem Fohlen gucken kann, ob alles in Ordnung ist, einmal gegen Fohlenlähme impfen kann und die Stute entwurmen kann und sowas. Das ist dann die Nachsorge.
Wie laufen denn die ersten Stunden für so ein neues Fohlen ab? Also wann steht es auf, wann trinkt es und was passiert noch alles in den ersten Stunden, beziehungsweise was sollte alles passieren?
Also unmittelbar nach der Geburt, also nachdem das Fohlen ausgetreten ist, fangen wir es erstmal an abzureiben, schon mal zu trocknen. Die Stute braucht meistens noch ein paar Minuten, um sich erstmal zu regenerieren, durchzuatmen. Also, dass eine Stute direkt nach der Geburt aufspringt und zum Fohlen geht, das ist eigentlich nicht die Regel. So 5 bis 10 Minuten nehmen die sich eigentlich schon nochmal, um erstmal wieder klarzukommen und auch ihren Kreislauf zu stabilisieren. Ich meine, das wäre auch ein großer Akt, den sie da gerade hinter sich gebracht haben. Dann lassen wir das Fohlen erstmal auch durchatmen. Man sieht dann richtig, wie es aktiver wird, wie es schon mal nach der Mama brummelt, wie es versucht, schon mal die Beinchen zu bewegen und so weiter. Und nach so einer, kommt immer drauf an, die Mädels sind ein bisschen schneller, die Hengste brauchen ein bisschen länger. Also wir hatten jetzt gerade einen Stutfohlen, das hat dann auch eigentlich nach einer halben, dreiviertel Stunde schon gestanden. Hengstfohlen können auch mal 1-2 Stunden brauchen, auch gerade wenn sie sehr groß gewachsen sind, dann braucht das irgendwie alles ein bisschen länger. Wir helfen da auch, also wenn wir jetzt sehen, dass der Start gerade noch nicht so klappt, dann unterstützen wir das Fohlen auch dabei und sehen auch zu, dass es zumindest direkt am Anfang schon mal einmal ein ganz bisschen Milch aufnimmt. Die brauchen immer ihre Zeit, bis sie das mit dem Trinken verstehen. Aber es ist so, dass Marius dann die Stute schon mal nicht abmelkt, aber ja, so, doch klar, so ein bisschen melkt, das Fohlen dann eben schon mal ranführt und das dann so ein bisschen über die Finger so in das Fohlen hineinbringt, damit es schon mal wenigstens ein paar Schlucke genommen hat. Dann lassen wir das Fohlen nochmal ausruhen. Und beim zweiten Mal kommt es dann meistens auch schon alleine hoch und dann braucht es auch nur noch eine kleine Starthilfe. Also so nach 2 Stunden ist es eigentlich so, dass das Fohlen schon selber durch die Gegend läuft und auch trinkt. Im besten Falle.
Ja, Richtig cool. Welche Rolle spielt denn die Haltung von Fohlen und Stuten und auch die Haltung in der Aufzucht? Und wie werden die Pferde bei euch gehalten?
Eine große Rolle, die wichtigste Rolle, würde ich sagen. Also die Aufzucht, das ist A und O. Wenn man ein gesundes, glückliches und vertrauensvolles Pferd eben haben will, dreijährig oder vierjährig, wenn man es anreitet, dann muss die Aufzucht passen. Wir machen das so, dass wir die Stuten beim Abfohlen natürlich in Einzelhaltung halten. Also die stehen vorher in der Trächtigkeit in einem Offenstall mit drin- und Draußenbereich. Und wenn es dann eben zur Geburt kommt, dann kommen sie eben in die Abfohlbox. Und das wird danach auch erst nochmal so fortgeführt, damit die Fohlen erstmal ein bisschen kräftiger werden, bevor sie dann im Sommer über dann auch auf die Koppel gehen und nachts dann in den großen Offenstall zusammen mit ihren Freunden im Fohlenkindergarten. Auch da, ja, gehen wir schrittweise vor. Die Fohlen werden erstmal an das Laufen lassen gewöhnt. Dann geht's aufs Paddock, dann schon mal eine halbe Stunde, dann eine Stunde. Also gerade wenn die früh geboren werden, ist es ja auch draußen noch sehr kalt. Und wenn man die Fohlen laufen lässt, die haben ja noch keine Kondition, dann schwitzen die auch sehr schnell. Und wenn sie sich dann eben auf den kalten Boden legen, dann geht das ruckzuck, dass sie einen Infekt haben. Genau, deswegen gehen wir da sehr vorsichtig vor. Aber jetzt ist es ja auch schon Anfang April. Das heißt, so Mitte April, Ende April wird dann auch die Weidesaison eröffnet. Die Stuten und Fohlen werden dann zusammengeführt, weil es unheimlich wichtig ist, dass die Fohlen eben auch Kontakt mit gleichaltrigen Fohlen haben. Es ist immer unheimlich schön anzusehen. Also ich liebe es, die Zeit auf der Wiese zu verbringen, weil man dann zum einen eben die Mamis hat, die Erzieherinnen, die auch mal den Job für die andere Mami übernehmen. Wenn die eine sich eben ausruht, dann kommt die Tante an und zwickt das Fohlen mal, wenn sie es nicht benimmt. Und dann natürlich auch die kleinen Racker, die sich immer weiterentwickeln. Also man kann auch richtig zusehen. Am Anfang sind sie noch total auf die Mutter fixiert. Dann fangen sie an, eben sich auch zu entfernen. Also dieser ganz natürliche Abnabelungsprozess findet ja schon von Beginn an eigentlich statt. Mhm. Und ja, sie kommen dann auf die große Wiese, stehen auch 24/7 draußen. Wir haben jetzt hier noch so einen ganz tollen Offenstall gebaut. Da ist auch ein Wiesenabteil mit dran, ein Unterstand, ein großer befestigter Bereich. Da kommen sie dann nachts rein, dass wir nochmal einmal eben, also rein ist gut, es ist ja trotzdem draußen, aber eben in einen kleineren, abgegrenzten Bereich, ja, um zum einen nochmal kontrollieren zu können, ob es allen gut geht. Die bekommen dann auch ihr besonderes Kraftfutter und so weiter. Und am Morgen geht es dann wieder auf die große, große, große Wiese.
Das klingt richtig, richtig schön. Wann wird denn ein Fohlen abgesetzt und wie geht die Haltung dann weiter? Also habt ihr getrennte Herden von Hengsten und Stuten dann?
Ja, also abgesetzt wird in der Regel roundabout 6 Monate. Mhm. Bei uns laufen die Fohlen häufig noch ein bisschen länger mit. Wir haben ja hier den Fohlenkindergarten und eben auch diese tolle Möglichkeit. Und wenn jetzt nicht gerade schon ein Käufer da ist, der eben sagt, okay, ich möchte meinen Fohlen dann nach 6 Monaten abnehmen, dann lassen wir die auch einfach gerne noch ein bisschen länger mitlaufen. Da passiert ja nichts. Also in der Regel erfolgt das Absetzen dann, wenn wir wirklich im Dezember oder Ende November, je nachdem wie das Wetter ist, dann die Stuten reinholen und aufstallen. Die Stuten kommen dann wieder in ihren Offenstall und auch die abgesetzten Fohlen kommen jeweils in einen Offenstall. Wir machen das häufig so, dass wir entweder, also es kommt immer auf die Anzahl der Fohlen drauf an. Wenn es jetzt ganz viele sind, dann trennen wir direkt in Stutfohlen und Hengstfohlen. Und wenn es jetzt eine kleine Truppe ist, weil schon ein paar verkauft wurden oder, dann setzen wir erstmal gemeinsam ab, sodass sie sich erstmal haben untereinander, dass es nicht ganz so traurig ist, wenn sie eben ihre Freunde verlieren und ihre Mama sozusagen. Und im nächsten Schritt, also naja, gerade wenn sie dann schon so ein Jahr alt sind oder so, sehen wir dann auch zu oder anderthalb, dass wir die dann getrennt halten.
Wann wird denn ein junger Hengst meistens gelegt, wenn relativ sicher ist, dass er kein Hengst bleiben soll? Also wann ist da so ein guter Zeitpunkt?
Also eigentlich meistens machen wir das im Winter. Mhm. Von 1 auf 2-jährig wäre das dann genau. Weil im Winter einfach oder im Frühjahr, Herbst, ne, dann ist es meistens schon ein bisschen trockener draußen und sie stehen aber noch im Offenstall, das heißt, sie haben nicht zu viel Bewegung, sie sind aber auch nicht in der Box oder sowas. Also es ist einfach von der Temperatur auch ein geringeres Infektionsrisiko. Mhm. Und da kann man ja auch meistens schon absehen, okay, das ist ein Hengstanwärter oder eben auch nicht. Und dann kann man schon die Entscheidung besser treffen, ob man das Pferd jetzt eben als Hengst lassen möchte oder nicht.
Ja. Wann verkauft ihr Pferde? Also woran macht ihr fest, ob ihr sie schon als Fohlen verkauft oder als rohes, eines dreijähriges Pferd oder ob ihr sie sogar selbst anreitet und ausbildet? Also ist es wirklich einfach nach Anfrage sozusagen, ob es verkauft wird oder habt ihr da irgendwie andere Regeln für euch?
Also das ist super schwierig. Die Frage stellen wir uns auch jedes Mal, bei jedem Fohlen, jedes Jahr. Das ist mit eigentlich so die schwierigste Entscheidung. Verkauft man? Wann verkauft man? Wie verkauft man? Und da kann man wahnsinnig viel sich drüber den Kopf zerbrechen. Also was ich schon mal sagen kann, ist, dass wir zwischen ein- bis dreijährig eigentlich nicht verkaufen. Mhm. Das ist so ein Alter, da sehen die strubbelig aus. Das ist einfach jetzt nicht so das Verkaufsalter, würde ich behaupten. Gerade wenn man dann auch zweijährig da ist, dann denkt man sich, na gut, jetzt kann man dann auch dreijährig noch anreiten und eben dann verkaufen als Reitpferd und jetzt nicht so als nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja. In der Regel nutzen wir eigentlich ganz gerne den Fohlenverkauf, insbesondere die Auktion, weil wir darüber einfach die Chance haben, an Käufer heranzugelangen, die bereit sind, eben eine gewisse Summe zu bezahlen. Marius setzt hier grundsätzlich sehr, 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 sehr gute, qualitativ hochwertige Hengste ein. Und wer sich schon mal damit beschäftigt hat, weiß, wie viel Geld man allein schon für den Samen dann auch eben lässt. Ja. Bis das Fohlen dann groß ist und das mit den Besamungen alles geklappt hat, da hat man eine Summe, die man eben dann verlangen muss, um wieder bei Null rauszukommen. Und wenn man die Pferde privat verkauft, dann ist eigentlich in der Regel, also findet man niemanden, der eben diese Summe bezahlt.
Ja.
Schon manchmal, aber nicht so häufig. Deswegen verkaufen wir gerne über die Auktion. Bedeutet aber nicht, dass das Fohlen dann direkt danach irgendwie von der Mutter getrennt wird. Das kommt dann wieder mit zu uns nach Hause und wird dann nach dem Absetzen ganz in Ruhe dann zu seinem neuen Besitzer gefahren. Ganz häufig bleiben sie auch hier, weil die eben sagen, ach Mensch, das ist so schön da alles bei euch mit der Aufzucht. Wir lassen sie noch bei euch. Genau, ansonsten, wie entscheidet man das, ob man jetzt über die Fohlenauktion verkauft? Man muss immer so ein bisschen gucken, was lässt sich denn verkaufen? Es gibt Fohlen, die sind einfach unheimlich typstark, ganz, ganz tolles Gesicht, einfach sehr elegant, sehr sportlich, langbeinig. Und dann gibt es eben auch Fohlen, die kommen entweder als so kleiner Klops auf die Welt oder sind einfach vielleicht noch so ein bisschen stachselig und vielleicht auch noch ein bisschen durchtrittig. Gerade wenn die irgendwie doof im Bauch gelegen haben, dann kann es sein, dass sie immer so ein bisschen schief sind und sich das erst zurecht wachsen muss. Und ich würde behaupten, dass es eigentlich in der Regel so ist, dass man eben danach guckt, was lässt sich überhaupt verkaufen. Nicht, was möchte man verkaufen, sondern was lässt sich verkaufen. Nicht, dass jetzt die Fohlen, die eben noch einen Moment brauchen oder so, weniger gut sind. Das werden alles am Ende hervorragende Pferde. Nur manche brauchen eben ein bisschen länger und manche eben nicht. Es gibt Hengste, die machen Fohlen. Und es gibt Hengste, die machen Reitpferde. Die haben dann vielleicht als Fohlen so einen übelst langen Kopf und jeder denkt sich, ach du Jemini, wie siehst du denn aus? Und am Ende sind das aber super tolle Reitpferde. Also genau, danach gehen wir. Und ansonsten lassen wir sie erstmal groß werden, reiten sie dann dreijährig an und entscheiden dann, ob vielleicht eine Stute als Zuchtstute bleibt oder vielleicht auch ein Hengst eben zur Kürung geht oder sowas. Und ja, dann schauen wir mal so ein bisschen, wo der Weg hingeht. Ob es erstmal in Sport geht oder direkt verkauft wird. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Okay.
Auf welchen Auktionen seid ihr denn oft unterwegs? Also wo kann man denn quasi eure Fohlen und vielleicht auch Reitpferde dann finden?
Das ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt ja zum einen die Privatauktion als auch die Verbandsauktion. Also die großen Zuchtverbände wie der Hannoveraner Verband, Oldenburger Verband und Westfälische Verband, jetzt mal als Beispiel, weil wir da eben auch vertreten sind mit den Stuten, die bieten für ihre Züchter eben ganz, ganz oft im Jahr eben Auktionen an, auch Fohlenauktionen. Und darüber oder da sind wir häufig vertreten. Ansonsten gibt es auch einzelne Privatauktionen. Es gab mal eine Zeit lang die TM-Auktion. Es gibt zum Beispiel bei Klatte auch die Elite Sales International. Und ja, wir schauen einfach immer, was so gerade vom Alter her passt. Es gibt immer sogenannte Auswahltermine. Da müssen wir dann mit dem Fohlen eben anreisen. Dort wird dann beurteilt, ob das Fohlen reinpasst in die Kollektion, ob es auch gesund ist, gut gestellt ist und so weiter. Und wir schauen dann immer so ein bisschen, okay, wie alt ist das Fohlen jetzt? Wann ist ein guter Zeitpunkt? Gucken dann auch so ein bisschen, wo vielleicht die Chance ganz gut ist, dass wir genommen werden und fahren dann eben zu dem Auswahltermin und hoffen dann auf eine Zusage.
Okay. Züchtet ihr eigentlich Dressurpferde oder Springpferde?
Beides. Oh. Also Springpferde schon länger. Und die Dressurpferdezucht begann, ja, also Bellamia ist 2012 geboren, ihre Schwester, glaube ich, 3 Jahre vorher. Also Bellamias Mutter ist eigentlich der Beginn der Dressurpferdezucht gewesen. Mhm. Da gibt es jetzt 3 oder 4 Generationen draus. Ich überlege gerade 4 sogar schon, genau. Und bei den Springpferden reicht das ganz weit in die Vergangenheit. Ich würde behaupten, fast 40 Jahre,
krass,
wo die eben schon gezüchtet werden, ja.
Wahnsinn. Wie läuft denn so ein typisches Anreiten bei euch ab? Also wo achtet ihr da besonders? Was sind da so eure Grundwerte?
Also wir holen die Pferde meistens zweijährig im Herbst ja rein in den Offenstall. Und da fangen wir immer schon mal so ganz spielerisch mit an, mal zu putzen. Einfach mal mit dem Pferd einmal aus die Box raus auf die Stallgasse. Dass es sich ganz in Ruhe daran gewöhnt, dass wir Menschen eben jetzt so langsam was von ihm wollen, weil es gerade von Anfang bis dreijährig ja in der Herde lebt. Und wir sind da zwar immer dabei und kuscheln und gucken und machen und tun, aber wir lassen sie eigentlich erstmal weitestgehend in Ruhe. Also sie müssen nichts weiter außer kuscheln und die Hufe geben und dürfen ansonsten Pferd sein und einfach erstmal sich selbst finden und die erziehen sich auch ganz gut gegenseitig in der Herde. Und Ende zweijährig gucken wir dann eben, dass sie so langsam an das Reitpferdeleben herangeführt werden, dass sie schon mal merken, okay, da ist jetzt ein Mensch, der ist jetzt auch meine Bezugsperson, der holt mich schon mal raus, dann legen wir schon mal eine Schabracke drauf und machen das ganz entspannt, führen schon mal in die Halle, all sowas. Manchmal fangen wir auch einfach mit so ein bisschen Freispringen an, dass wir mal eine Stange hinlegen und das Pferd dann mal reinholen und es ein bisschen laufen darf und eben dann schon mal sich die Stange anschaut. All solche Geschichten. Und im Frühjahr dreijährig beginnen wir dann meistens damit, dass wir das Pferd anlongieren. Da muss man immer so ein bisschen gucken, dass es nicht zu viel ist, das Pferd nicht zu viel Kraft bekommt, aber auch nicht zu wenig. Also es muss ja den Reiter erstmal tragen können. Und wenn wir da ein gutes Mittelmaß gefunden haben und das Pferd auch körperlich weit genug entwickelt ist und auch vom Kopf her weit genug ist, also das Ganze entspannt über sich ergehen lässt, dann fangen wir eben mit den Steps an, dass sich mal einer überlegt, mal draufsetzt, mal eine Runde Schritt geht, Runde trabt und so weiter. So geht das dann weiter, bis es dann irgendwann von der Longe abgeht. Und ja, wir gucken immer, dass wir das ganz spielerisch machen, zweimal die Woche, zwei, dreimal die Woche, also immer so, wie es sich anbietet, wie das Pferd auch mitmacht. Es geht auch ganz schnell für uns ins Gelände mit einem Zugpferd davor, dass es erstmal gerade auslaufen kann. Das ist ja für die Pferde auch häufig deutlich einfacher, sich überhaupt erstmal auszubalancieren, Trittsicherheit zu bekommen. Und da nehmen wir dann einfach eine brave Stute mit vorweg, das kleine Baby hinterher. Meistens funktioniert die Lenkung noch nicht, aber das macht auch nichts, weil es sowieso nicht wegläuft. Und ja, da können sie dann auch so ein bisschen einen Vorwärtsdrang für sich empfinden, weil gerade die Pferde beim Anreiten sind ja häufig auch noch, dass sie den treibenden Schenkel als solchen nicht richtig wahrnehmen oder verstehen. Und wenn man dann ins Gelände geht oder auf eine schöne gemähte Wiese, dann können sie erstmal für sich so diesen Spaß daran entwickeln, nach vorne zu gehen. Und diese Erfolge kann man dann wieder in die Halle mitnehmen.
So haben wir das mit meinem tatsächlich auch gemacht. Da bin ich auch das erste Mal im Gelände galoppiert. Und ich dachte vorher auch so, oh Gott, im Gelände das erste Mal.
Ja.
Aber es klappt tatsächlich voll gut.
Meistens machen sie ja auch nichts. Also die sind ja so eingeschüchtert erstmal von der Umwelt. Gut, manchmal hat man mal so einen kleinen Raufbold dabei. Da würde ich dann vielleicht auch überlegen, ob das jetzt nun sein muss oder nicht. Aber in der Regel benehmen sie sich ja dann doch eigentlich alle.
Richtig cool. Also ich glaube, ich habe sehr viel gelernt. Ich fand es super interessant. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
Das freut mich.
Und wenn jemand zuhört, der vielleicht gerade auf der Suche nach einem Pferd ist, wie kann er euch finden? Also wo ist euer Standort? Wie kann man euch kontaktieren?
Genau, also wir wohnen in Südniedersachsen im Raum Göttingen. Wir haben eine Facebook-Seite Reitstall Rittstieg und eine Instagram-Seite, die ja ein bisschen stärker bespielt wird sozusagen mit Content unter alisa_1996 oder auch zu finden unter Pferdezucht mit Herz. Und dort kann uns eigentlich jederzeit geschrieben werden. Wenn wir was Passendes da haben, dann melden wir uns auf jeden Fall. Wir inserieren relativ selten was auf eHorses oder auf eBay Kleinanzeigen. Das heißt, wenn Bedarf besteht, gerne einfach schreiben, was gesucht wird, in welchem Budget, ja, was die Wünsche sind, wie das reiterliche Niveau ist, wo die Reise hingehen soll. Und dann gucken wir eben im Bestand, ob da etwas ist, was zu dem Reiter passt.
Sehr schön. Vielen Dank dir und einen schönen Tag.
Vielen lieben Dank ebenso und bis ganz bald.
Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir freuen uns immer sehr über Feedback zu unseren Folgen. Ihr könnt uns auch super gern Bewertungen schreiben bei Spotify, Apple Podcast oder auf allen anderen Podcast-Plattformen, wo ihr uns gerade hört. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert.
Freuen würden wir uns natürlich auch total, wenn ihr unseren Podcast teilt. Und ansonsten findet ihr uns bei Instagram unter @hoofment und unseren Online-Shop unter www.hoofment.de.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao!